sage jetzt einfach mal herzlich willkommen zur Blauen Stunde, wie ihren Namen auch verdient. Die Blaue Stunde ist ja normalerweise früher immer in den großen und kleinen Salons die Zeit ab 17 Uhr gewesen, wo man sich zum Essen, Trinken, Vorlesen, Erzählen getroffen hat. Und weil das heute auch so ist, ist es so, dass die Sonja, die kommt hier ab und zu mal rein und wer dann was möchte, der zeigt, macht dann einfach ein Handzeichen und dann kann nachbestellt werden. Es wird aber auch eine Pause geben und natürlich auch für alle die, die den blauen Dunst füllen möchten. Ja. Und eine blaue Stunde ist natürlich, weil man vorlas, weil man erzählte, immer auch etwas gewesen, was mit dem heutigen, was wir unter blau machen verstehen, nichts zu tun hatte. Heute würde man Qualitätszeit sagen, früher sagte man Muße, aber es war natürlich alles möglich, auch ja, schärfere, stärkere, ungewöhnlichere Geschichten, Märchen und so weiter. Und heute wird es magisch real. Ich habe auf die Frage, wovon meine Bücher handeln, der Dame von der Rheinischen Post erzählt, dass es bei mir immer um Leute, vor allem um Frauen oder Mädchen geht, die ihre Vorstellungskraft brauchen, um zu überleben, die Überlebensstrategien brauchen. Und die, mit der wir es heute zu tun haben, die Felicitas, die hat südamerikanische Wurzeln über ihre weibliche Verwandtschaftslinie, also die Oma, die kommt aus Peru. Und die Indianer glauben ja daran, dass ein Mensch im Tierreich seelenverwandt, ein seelenverwandtes Tier hat. Und in Felicitas Fall ist das eine Puma-Dame, die ihr hilft. Und von der werden wir auch noch hören. Aber sie hat auch noch andere Dinge, die sie benötigt, die sie sich vorstellt, die ihr Kraft geben, die sich auch mit diesem tierischen Element verbinden. Und das eine ist die Farbe Blau. Die wird eine wichtige Rolle spielen, wie sie auch für mich eine wichtige Rolle spielt. Ich habe früher, als ich ein kleines Kind war, bis ich so 4 war, noch ein bisschen was gesehen auf dem rechten Auge. Unter anderem kann ich mich an einen sehr schönen blauen Schal, den ich nur so als Licht, als Farbpunkt gesehen habe, erinnern. Und es ist nicht verblichen. Alles andere ist irgendwie weg, aber blau ist für mich, das kann ich mir auch, wenn ich das möchte, und da ist es genauso produktiv wie die Muße, die man in der blauen Stunde hat, vorstellen. Und dann kann ich auch schreiben. Ich mache zum Schreiben immer blau. Ich komme dann in so einen Modus oder in so ein Gefühl, da bin ich ganz, ganz weit offen und kriege mit, was die Leute, die ich mir so vorstelle, erleben. Unter anderem auch ihre Geschichte mit den Farben, die ich ja sonst gar nicht sehen kann. Und deshalb ist hier in Felicitas ganz viel Blaues drin. Das ist noch gar nicht alles Blaue, was ich habe von Felicitas. Und ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht und werde die heute vortragen. Die Blaue Stunde ist ein Konzept von Erzählen und Lesen um die Farbe Blau. Ich habe aber auch noch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel, um bei dem Puma mal zu bleiben, einfach tierisch. Tiere spielen bei mir auch immer eine große Rolle. Und auch Magie des Schreibens ist auch ein Thema, wozu es ganz viel gibt. Und ich werde euch jetzt mal Felicitas aus, etwas vorstellen, bevor es dann eben ins Blaue hineingeht mit Felicitas. Und ich habe einfach aus dem Inhalt mal und ein Stück über den ganz, ganz harten Teil dieser Geschichte, damit man verstehen kann, warum der Puma das Blaue und das Schreiben drei Sachen sind, die wirklich stark sind und ihr helfen. Aus dem Inhalt. Im Juli des Jahres 2012 kauft die Journalistin und Autorin Tamara Senft ein Haus in Tannhüsen am Niederrhein. Dieser Ort ist eine Erfindung, weil die Geschichte teilweise so hart und so schwierig ist, das konnte man den Kerknern, den Schaffhüsenern und so nicht zumuten. Habe ich das also selbst erfunden. Dort findet sie das Tagebuch von Felicitas Hechmanns aus dem Jahr 1990. Als Tamara die Kladde in die Hand nimmt, spürt sie die magische Anziehungskraft, die von diesem Band ausgeht, noch bevor sie ein Wort gelesen hat. Als sie das Buch fasziniert in der Hand hält, erscheinen Felicitas und ihr Krafttier, ein Puma-Weibchen, um Tamara davor zu warnen, dieser Geschichte habhaft werden zu wollen. Sie ignoriert diese Zeichen und die beiden Zeitungsartikel, die sie in der Kladde findet, spornen sie an, diese Geschichte abzuschreiben und unter dem eigenen Namen als Roman zu veröffentlichen. Tamara Senft bekommt durch Felicitas Aufzeichnungen und durch die Verwicklungen der Ereignisse aus der Vergangenheit mit ihrem Leben tatsächlich eine überaus spannende Geschichte, die die Geheimnisse aus den Jahren 1977 bis 1990 enthüllen. Aber sie wird dieser Geschichte und Felicitas Hechmanns nicht Herr, wie sie es geplant hat. Und sie muss auch erkennen, dass ihr Mann Sigmund Senft mehr als ein dunkles Geheimnis hat. Und was sie in dem Buch findet, sind diese folgende Zeitungsartikel. Und man muss auch sagen, diesem Buch ist ein Motto vorangestellt. Das heißt, sag auf jeden Fall nie. Sag, ich gebe nie auf. Erster Zeitungsabschnitt. Brutale Vergewaltigung an der Bushaltestelle Jungfernweg. Wie die örtliche Kriminalpolizei mitteilt, wurde am Mittwoch, dem 16. März gegen 19.10 Uhr die 17-jährige Friseurin Therese Hechmanns an der Bushaltestelle Jungfernweg in Tannhüsen brutal überfallen und vergewaltigt. Sie wurde, nachdem sie an der Bushaltestelle ausgestiegen war, von drei Männern mit Vogelmasken überfallen und zumindest von einem der Männer hinter dem Bushäuschen vergewaltigt. Der Mann trug eine Taubenmaske. Seine beiden Helfersopfer sollen eine Papageien- und eine Spatzenmaske getragen haben. Das erklärten die Geschädigte und Richard Bongartz, der zufällig mit dem Fahrrad am Tatort vorbeikam und dem es zumindest gelang, die Täter in die Flucht zu schlagen. Bislang konnten die Täter nicht ermittelt werden. Das war aus dem März 1977 und dann gibt es hier noch Tannhüsener Gemeindeblatt, 1978, erste Kalenderwoche. Wir sind glücklich über die Geburt von Felicitas Hechmanns geboren am 28.12.1977 um 19.28 Uhr in Tannhäusen. Herzlich willkommen, Fee. Therese, Isabel und Heinrich Hechmanns. So, und das sind ihre Großeltern und ihre Mama. So. Jetzt ist es mit der guten Frau Senft so, die fühlt sich von diesem Buch so magisch angezogen. Und sie hat ja auch schon den Puma gesehen. Und für die Leser und auch für die gute Frau Senft macht Blau erstmal gar nicht den Eindruck, als ob das was wäre, was irgendwie was Besonderes ist, außerhalb der Tatsache, dass es blau ist. Und es liegt daran, dass am ersten Tag, an dem die Aufzeichnungen von Felicitas beginnen, Vorbereitungen auf eine Doppelhochzeit stattfinden, die überhaupt die ganze Geschichte in Gang bringen, auch alles, was danach passiert. Und, aber das fängt ganz harmlos an. Die Mutter von Felicitas ist Friseurin und hat einen eigenen Salon und soll diese Damen da zurecht machen, die beiden Schwestern. Und Felicitas hilft, sie hat noch Ferien. Und es kommt eine Frau vor, die ist die Schwägerin von Therese Hechmanns, die eingeheiratete Tante, also von der Felicitas, und die heißt Adelheid und wird von Felicitas öfter auch mal als Sexy Hexi bezeichnet. Und wer macht Sophia die Haare? Fragt Adelheid. Felicitas, antwortet Perry, also Therese. Alle, die noch in der Küche sind, sehen mich an. Und ich wünsche mir, dass sich der Boden öffnet und mich verschlingt. Ich kann alle handwerklichen Sachen, die man als Friseurin können muss. Und die Anbringung von Kopfschmuck ist meine Spezialität. Aber ich werde trotzdem ganz sicher nicht Friseurin werden. Es macht mich ganz nervös, im Salon wie auf einem Präsentierteller zu stehen. Außerdem muss man als Friseurin immer so viel mit den Kunden reden. Aber natürlich, ruft Sexy Hexi begeistert. Du wirst sehen, Sophia, sie hat ein ausgezeichnetes Händchen für Perlen, Spangen und solche Sachen. Aber diese Begeisterung wird sie nicht davon abhalten, mir besonders genau auf die Finger zu sehen und mir mit ihren Kommentaren auf die Pelle zu rücken. Wir gehen in den Salon zurück. Terry kümmert sich um die Frisur von Sonja, das ist die Zwillingsschwester, die auch heiraten wird. Und ich sehe mir erst einmal an, welcher Kopfschmuck für Sophia gedacht ist. Beide Bräute werden keine Schleppe tragen. Wahrscheinlich haben sie nicht genug Frauen, die die Schleppen halten. Sophia trägt das reich verzierte Kleid mit dem Reifrock. Dazu hat sie eine blaue Tasche, blaue Schuhe und als Kopfputz liegt ein Kranz mit weißen seidigen Blumen in einem der Körbe mit den Hochzeitsutensilien. Mit welchen Sachen willst du den Kranz noch besser festmachen und welche Spangen willst du für den Zopf nehmen? Fragt Sexy Hexi und zieht die Schublade vor dem Friseurstuhl auf, dem Sophia sitzt. Sie beginnt aufgeregt in Clips, Spangen und Perlendöschen zu wühlen. So gelassen wie möglich nehme ich rote Clips und Spangen im selben Rotton aus der Schublade und lege sie erst einmal auf der Kommode ab. Blau habt ihr wohl nicht? Du weißt doch, eine Braut braucht was Weißes, was Geliehenes und was Blaues. Wie wär's denn zur Not mit diesen eismattierten Silberspangen? Ich sage nichts, schiebe die Schublade einfach zu und fange an, Sophia noch einmal sorgfältig das Haar zu kämmen. Warum nimmst du was Rotes? Bohrt Sexy Hexy weiter und sieht mich mit durchdringendem Blick an. Und ich weiß, dass ich jetzt etwas sagen muss, weil auch Sophia langsam ungeduldig wird und weil ich etwas sagen muss, kommen mir nur die falschen Worte über die Lippen. Das ist immer so. Sie ist doch schon blau genug. Sexy Hexy sieht mich vorwurfsvoll an und wiederholt meine ungeschickte Äußerung. Sie ist doch schon blau genug. Was soll das denn heißen? Was meinst du damit? Was ist denn los? Fragt Terry und schließt die Spange an Sonjas Zopf. Dann kommt sie auf uns zu. Ich finde, dass etwas Blaues in die Haare soll und nichts Rotes. Terrys Ausdruck bleibt vollkommen gelassen, als sie zu Adelheid und Sophia sagt, so viel Weiß und Blau, das helle Gesicht und die blonden Haare, das wird doch sehr kühl. Da gibt dieses Rot doch eine etwas wärmere Ausstrahlung. Natürlich ziert sich Sexy Hexy erst einmal, aber schließlich nickt sie doch. Und auch Sophia ist einverstanden. Mir fällt ein, dass wir auch noch breite Lederbänder haben. Ein rotes ist auch dabei, das ich in den Zopf einflechte. Während ich die Frisur von Sophia fertig mache, geht Terry nach oben, um sich für die standesamtliche Trauung zurechtzumachen. So, als ich meine Arbeit beendet habe, ist es Sonja, die ihre Zwillingsschwester genau mustert und mich lobt. Das ist wirklich eine schöne und genaue Arbeit. Und Frau van Rechtern, die gerade im Friseurstuhl nebenan sitzt und in einer Illustrierten liest, sieht Sophia kurz an und stellt fest, die Frisur steht Ihnen wirklich gut. So viel Lob auf einmal bin ich nicht gewöhnt und es ist mir irgendwie peinlich. Darum bin ich erleichtert, dass es an der Haustür klingelt. Damit habe ich einen Grund, mich eben einfach mal aus dem Staub zu machen. So. Jetzt ist es so, dass diese Hochzeit und alles, was mit dieser Doppelhochzeit zusammenhängt, ganz alte Geschichten, dass die im Dorf nicht wissen, was da wirklich passiert ist, dass alle diese indianisch aussehenden Mädels nicht mögen und so weiter. Das löst eine ganz heftige Flut von Ereignissen eigentlich aus. Und unter anderem ist es so, dass die Cousins von Felicitas ihr ganz, ganz Schlimmes antun und dass die auf dem Heimweg, allerdings hat das nichts mit den Cousins zu tun, die Terry, also ihre Mama, überfahren wird. Nachdem sie eben bei dieser Hochzeit gewesen ist. Und ich habe jetzt ziehe etwas vor, was eigentlich viel später im Buch ist. Die Cousins haben Felicitas ein blaues Wunder angedroht. Ne, das kennt man ja, du wirst ein blaues Wunder erleben. Und irgendwann muss sich Felicitas zurückerinnern, wann das seinen Anfang genommen hat. Und das ziehe ich jetzt vor, wie sie zum ersten Mal von dem Hass und ja, dieser Selbstgerechtigkeit und so dieser Jungen angegriffen worden ist. Da war sie 3 Jahre alt und die sind etwas älter. Das sind die älteren Cousins. Sie hat auch noch einen jüngeren Cousin und eine jüngere Cousine. Aber die haben da schon länger versucht, ihr wirklich den Gar auszumachen. Und das geht so. Wenn wir dich kriegen, wirst du dein blaues Wunder erleben, schrie die Kinderstimme meines Cousins Zacharias in meinem Kopf. Und die Stimme erklang hinter mir. Und plötzlich war ich wieder das dreijährige Mädchen, das vor Rio, Timo und Olivier davonrannte. Das war vor etwas mehr als 9 Jahren, im April gewesen. Ich hatte auf der Kuppel hinter dem Haus meiner Großeltern gespielt. Und plötzlich waren sie da gewesen. In die Richtung des Hauses konnte ich nicht laufen, denn von da kamen sie. Ich lief so schnell ich konnte vor ihnen davon. Sie waren von der Gelegenheit, mich auf offener Strecke anzutreffen, nicht weniger überrascht worden als ich von ihrem Angriff. Und ihre Überraschung setzte ihren großen, ganzen Hass, den sie gegen mich hatten, frei. Und als ich zu laufen begann, ließen sie diesem Hass, von dem ich deutlich spürte, dass sie ihn ursprünglich wie etwas Selbstverständliches von ihren Eltern übernommen hatten, im wahrsten Sinne des Wortes freien Lauf. Und er steigerte sich spürbar von Sekunde zu Sekunde. Im Gegensatz zu ihren Eltern haben sie es bisher nie geschafft, in mir ein Ding zu sehen und mich wie ein Ding zu behandeln, obwohl sie sich das wünschen. Sie stachelten sich in ihrem Hass und bei dieser Jagd auch gegenseitig an. Und sie liefen nicht nur. Plötzlich flog ein Stein knapp an meiner rechten Schulter vorbei. Ich lief so schnell, mich meine Füße trugen, und eigentlich noch schneller über die Wiese und ein noch kahles Feld. Dann rannte ich einen Waldweg entlang. Aber was meine Verzweiflung möglich machte, dass ich schneller lief als je, schaffte bei meinen Cousins der Zorn und ihr ungezügelter Hass. Und eines war ganz klar: Wenn sie mich zu fassen bekämen, würden sie nicht mehr wissen, was sie taten. Ich wusste, dass Rio und Timo auch immer Messer dabei hatten. Und mehrfach warfen sie Steine nach mir. Und die verfehlten mich immer knapper. Und auch der Abstand zwischen meinen Verfolgern und mir verringerte sich. Und dann fiel mir plötzlich etwas ein. Ich bog an der nächsten Weggabelung ab und rannte auf die Waldhofskuhl zu. Kaum hatte ich diese Entscheidung getroffen, brach die Nachmittagssonne durch die dünne Wolkendecke. Und wenige Schritte später sah ich die Fläche des großen Baggersees, den wir in unserer Gegend nach ihren Besitzern eben Waldhofskuhl nennen, im Sonnenlicht glitzern. Und dieser Anblick gab mir die Kraft für einen besonders schnellen Spurt. Wenige Augenblicke später ließ ich mich ins Wasser fallen und begann, auf die Mitte des Sees zuzuschwimmen. Schwimmen hatte ich im Alter von 1 Jahr gelernt und ich liebe Wasser, seit ich denken kann. Anders war und ist es bei meinen Cousins. Olivier lernte erst 2 Jahre später, im Alter von 9 Jahren, schwimmen. Rio und Timo sind von jeher auch alles andere als Wasserratten. Das Wasser war noch sehr kalt und ich musste ständig in Bewegung bleiben. Aber es war die richtige Entscheidung gewesen. Meine Cousins liefen bis zum Ufer des Baggerlochs. Und diese Grenze von Wasser und Land bremste nicht nur ihren Lauf abrupt. Sie hielten inne, sie sahen einander fragend an und Timo sagte: Wir hauen besser ab, dann ersäuft sie eben. Ich hab Durst, maulte Olivier und sie wandten sich ab. Ich schwamm weiter, so gut ich konnte, bis ich sie nicht mehr hörte. Dann schwamm ich ans Ufer und rannte nach Hause. Ich fror, meine Beine versagten mehrmals ihren Dienst, sodass ich hinfiel und mich mühsam wieder aufrappeln musste. Aber ich schaffte es, mit letzter Kraft bis zum Hoftor des Hauses, in dem Terry und ich mit Opa Heinrich und Oma Isabel wohnten. Ich fiel abermals hin und bevor mir schwarz und dann blendend weiß vor Augen wurde, meinte ich Opa Heinrich und seine Jagdhündin Jana auf mich zukommen zu sehen. Ich wachte auf und glaubte zu träumen, dass ich in dicke Decken gepackt und mit einer Wärmflasche in meinem Bett lag. Und ich spürte die Gegenwart von Opa Heinrich. Binnen einer Sekunde durchlebte ich alles, was ich erlebt hatte, noch einmal. Bin ich jetzt tot? Die alte Frau Winkler hatte doch gesagt, dass man vor seinem Tod häufig noch einmal sein ganzes Leben oder zumindest das, was man kurz zuvor erlebt hat, durchleben muss. Offenbar hatte ich mich nicht nur in Gedanken gefragt, ob ich tot war. Nein, du bist Gott sei Dank nicht gestorben, sagte Opa Heinrich ganz langsam und ruhig. Aber die Frau Winkler, aber... Ja, die Frau Winkler kennt sich gut aus im Leben und sie weiß auch schon viel über den Tod. Aber wie wir alle, die noch leben, weiß sie sicherlich noch nicht alles über das Sterben und über das Todsein. Nach einer Pause sagte Opa Heinrich, und damit du auch ganz doll merkst, dass du noch lebst, spendiere ich uns eine schöne, dunkle, heiße Schokolade. Und wenn du magst, gibt's auch Sahne obendrauf. Ich mag keine fiese, weiße Sahne auf dem Kakao, erwiderte ich von der Erinnerung an das blendend weiße Licht von eben. Opa Heinrich lächelte, stand von meiner Bettkante auf und ging aus dem Zimmer. Auf dem Vorleger von meinem Bett lag Diana, die ab und zu den Kopf hob, die Ohren spitzte und sorgfältig witterte. Die Zeit, bis Opa Heinrich mit dem Tablett mit der heißen Schokolade zurückkam, schien sehr lang zu dauern. Er stellte das Tablett auf meinen Nachttisch ab. Eine schöne, große, blaue Tasse stand neben der großen Kaffeetasse von Opa Heinrich auf dem Tablett und war mit dampfender Schokolade gefüllt. So, das war jetzt das. Und ich habe es ja schon gesagt, die geraten richtig außer Rand und Band, ihre Cousins. Und die haben, zwei von denen haben mit einer anderen Clique eine Wette am Laufen. Und da geht es halt darum, wer es schafft, sich ein Mädel zu greifen, das K.O. zu machen und ja, weiteres. Und dann aber eben auch, wer es schafft, nicht ertappt zu werden, nicht erkannt zu werden. Und Felicitas hatte am Abend dieser Hochzeit auf die kleineren, die ich eben schon erwähnt habe, auf die kleine Cousine Senta und auf den kleinen Cousin aufzupassen. Und ihre Cousins sind dann auch zurückgekommen und haben ihr K.O.-Tropfen in die Cola getan. Und irgendwann wacht sie auf und rappelt sich auch hoch, weil die Eltern nach Hause gekommen sind und auch ihre Freundin und Patin ist dabei mit Hund, einer Rottweiler-Hündin, die ihr Frauchen darauf aufmerksam gemacht hat, da stimmt mit der Felicitas was nicht, als sie zurückgekommen war. Und die hat die Jungs zusammen mit ihrem Hund erstmal unschädlich gemacht und die Polizei angerufen und kann, also verständigt. Wie gesagt, Felicitas wacht auf und stellt fest, was die ihr angetan haben und stellt aber auch fest, welchen Makel ihr blaues Wunder hat, aus was die aber noch gar nicht wissen. Als ich vollkommen entblößt und fast so zerrissen, wie es meine Kleider waren, vor dem Sofa stand, war ich so schwach, dass selbst ein ganz leichter Luftzug mich hätte umwerfen können. Das Schnurren, das von der Terrasse her gekommen war, verstummte kurz. Mein linker Handrücken brannte wie die Hölle. kalt und heiß zugleich. Das Schnurren setzte Gott sei Dank wieder ein und ich blickte unwillkürlich zur Fensterfront, an die sich die Terrasse anschließt. Da sah ich sie seit langer Zeit endlich wieder, mein Krafttier, meinen Puma. Zuerst sah ich ihr Gesicht mit den zitrinfarbenen Augen. Dann sah ich, wie sie zwei Schritte auf das bodentiefe Fenster zumachte. Als sie ihre linke Vorderpfote hob, sah ich etwas wie eine kleine blaue Fläche daran. Als sie mit der rechten Vordertatze den zweiten Schritt machte, war etwas Rotes zu sehen. Ich sah auf meinen linken Handrücken und darauf war eine blaue Taube tätowiert. Durch mein Krafttier und wahrscheinlich auch, weil ich schon mit einem kleinen Erfolg Widerstand geleistet hatte, floss mir etwas Kraft zu. Und diese Kraft reichte aus, um meinen Mut zusammenzunehmen und auch auf meinen rechten Handrücken zu sehen. Und ich sah in purpurrot die Initialen TH, ZH und RS. Timo Hechmanns, Zacharias und RS. Da weiß sie noch nicht, wer das ist. Fakt ist, dass aus irgendeinem Grund nur die Anfangsbuchstaben der Namen von dreien meiner Widersacher auf meiner Hand zu sehen sind. Fakt ist auch, dass die Initialen von Olivier fehlen, der doch auch dabei war. In der vergangenen Nacht habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Doch zu den nackten Fakten gehört auch, dass der Fremde, den meine Cousins gestern Abend mitgebracht haben, der Tätowierer war. Denn Olivier, Rio und Timo haben davon keine Ahnung. Und die Werkzeuge und Farben fehlen ihnen auch. Dass sie mir nicht auch noch Oliviers Initialen auf die Hand geschrieben haben, muss mindestens einen guten Grund haben. Er ist zwar der Jüngste, aber er hat es sich sicher nicht ohne weiteres nehmen lassen, deutlich seine Spuren bei mir zu hinterlassen. Plötzlich tat mir wieder der Unterbauch weh und es war klar, dass der Fremde und meine Cousins einen perfekten und besonders infamen Plan geschmiedet hatten, den sie fast perfekt hatten umsetzen können. Sie hatten sich nicht getraut, mich so anzugreifen, wie die drei Kerle vor mehr als 13 Jahren Terry angegriffen hatten. Darum hatten sie sich K.O.-Tropfen besorgt. Rio und Timo haben sicher das Geld dafür gehabt. Mich K.O. zu machen, hatte auch den Vorteil, dass sie nicht so leicht aufgehalten werden konnten. Schließlich kennen sie mich gut und wissen, wie schwer es ist, meiner habhaft zu werden. Mich mit der Tätowierung an meine Zeugung und dem Überfall auf Terry zu erinnern, war für sie bestimmt das Tüpfelchen auf dem I ihres Plans. Aber das alles hat eben doch nur fast perfekt geklappt. Und diese kleinen Fakten kennen sie noch nicht. Mich mein Leben lang an die Taube zu erinnern, ist die eine Sache. Aber eine ganz andere Sache ist die Farbe. Blau ist meine Farbe. Für mich ist nämlich die Hoffnung nicht grün. Ich sehe sie immer als eine große mittelblaue Kugel. Sie hätten eine weiße Taube nehmen sollen, um Friedfertigkeit zu heucheln. Und aus meiner Sicht steht die Taube auf dem Kopf. Aber wie grotesk das ist, war mir nicht klar, als ich die Luftratte auf meinem Handrücken zum ersten Mal sah. So, und ich sag mal bis hierhin erstmal, das war ich glaube ich auch für den Anfang. Wir haben jetzt, wenn ich es recht sehe, 20 vor 6. Ich würde sagen, 10 vor geht es weiter.